Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, der ein Gottesdienst an einem besonderen Tag ist. Einigen Experten wird das geläufig sein, anderen vielleicht nicht so sehr. Es ist heute der Israel-Sonntag. Wir begehen also einen Gottesdienst, in dem wir an das Volk Israel denken und einen Schritt weitergehen. Darf ich ein Bild haben? Genau das ist es. Das hat auch schon etwas mit unserem Thema oder mit dem Thema Israel-Sonntag zu tun. Wir sehen hier den Wurzelstock eines Baumes. Es weckt südliche Gefühle und es ist ein Olivenbaum, der im Norden auch nie wachsen könnte, außer in Wintergärten. Und zu diesem Baum, der ja eine ziemlich raue Rinde hat, passt nicht so ganz der Ast oder Zweig, der auf der linken Seite gerade noch zu sehen ist. Das ist ein starkes Symbol, das Paulus im 11. Kapitel des Römerbriefes verwendet. Er spricht nämlich da von dem Wurzelstock, von der Wurzel des Ölbaumes, des edlen Ölbaumes übrigens. Das symbolisiert das Volk Israel, das Volk Gottes. Und der Trieb, der dort links aufgefropft ist, ich weiß natürlich nicht, ob das wirklich so sein kann, ich habe es einfach als Bild geknipst, ist ja einfach so rausgewachsen oder aufgefropft. Ich sage mal, das ist so wie im 11. Kapitel des Römerbriefes, er ist aufgefropft worden, das ist der Trieb eines wilden Ölbaumes, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde Christi, das sind wir. Irgendwie wirkt der alte Ölbaum eindrucksvoller, nicht wahr? Deswegen kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass dieser Trieb, der junge Trieb eines wilden Baumes sich einbilden könnte. Der alte Baum, der zählt nicht mehr. Nur wir gelten noch. Aber damit hat sich die Gemeinde im Lauf ihrer Geschichte immer wieder auseinandergesetzt mit Christen, die der Meinung waren, das, was Gott als Bund irgendwann mal mit dem Volk Israel gemacht hat, ist nicht gültig. Ich lese dazu den Psalm aus dem Psalm 33, Vers 12 vor. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Noch einmal deutlicher. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Wohl dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Wer ist das denn nun? Ist das der alte Ölbaum, der edle, oder ist das dieser Trieb, der da links rausguckt? Tja, ich glaube, dass das gilt, was Paulus im 11. Kapitel des Römerbriefes sagt, dass der eingepflanzt worden ist, sich nicht überheben soll über die Zweige, die rausgebrochen worden sind, damit dieser Zweig hier Platz findet und Frucht schafft. Ja, wie gehen wir nun um mit dieser Tatsache, zum Volk Gottes zu gehören? Wir führen das Wort Gott ja sehr oft im Munde, ebenso das Wort Gottesdienst. Was ist denn nun der richtige Gottesdienst? Ist es das, was damals von Alters her angebracht war, ein Gottesdienst der Opfer? Müssen wir also zumindest symbolisch Opfer bringen, also Lieder, Lobopfer singen am Anfang eines Gottesdienstes? Was ist denn eigentlich unter Gottesdienst zu verstehen? Was erwartet Gott da von uns? Was hat Gott davon? Das ist nun das eigentliche Thema des heutigen Morgens, des Gottesdienstes. Und da Orientierung zu bekommen, das kann ja nie verkehrt sein. Wie möchte Gott, dass wir ihm dienen? Ich bete mit uns. Herr, wir sind zusammengekommen, um etwas zu feiern, was vielleicht nicht immer und vielleicht grundsätzlich gar nicht so klar ist. Wir nehmen das, was uns vorgegeben wird. Wir singen zu dir. Wir sprechen Gebete und hoffen, dass es bei dir gut ankommt. Wir versuchen überhaupt ein Verhältnis zu dir herzustellen. Herr, und jedem einzelnen Menschen, aber auch der Gemeinde als Ganzes, hast du in deinem Wort doch dazu etwas zu sagen, was du von uns erwartest, was du von uns möchtest. Und das möchten wir gerne hören. Amen. Bevor wir das Wort hören, singen wir gemeinsam ein Lied. Besser, ne? Viel besser. Es ist das Winterhalbjahr im Jahr 55 auf das Jahr 56 nach Christus. Paulus ist auf Missionstour und sitzt den Winter über in Korinth. Es ist keine gute Zeit zum Reisen, die Winterstürme kommen und bei aller Liebe und bei aller Freiwilligkeit, sich auch Böses zuzumuten, merkt auch Paulus, es hat keinen Zweck, in dieser Jahreszeit unterwegs zu sein. Er sitzt in Korinth. Hat dort eine Gemeinde gegründet, die sehr bunt und sehr vielfältig ist, in der es drunter und drüber geht. Eine Gemeinde, in der sowohl wohlhabende Menschen als auch ganz normale Hafenarbeiter und ehemalige Prostituierte dann sich treffen. Eine sehr wilde, bunte, faszinierende Gemeinde.
Und gleichzeitig hält er, wie er es gerne macht, mit anderen Gemeinden Kontakt, schriftlich. Er nutzt die Möglichkeiten, Briefe zu schreiben. Und schreibt auch einen Brief, der so etwas wie sein Gesellenstück, ja man könnte sagen sein Meisterwerk geworden ist. Er schreibt den Brief an die Gemeinde in Rom. In den Jahren zuvor gab es eine ganze Reihe von Judenchristen, die sich bekehrt hatten, die als bekehrte Juden unter anderem nach Rom gezogen sind und nach Rom gegangen sind, was damals ganz üblich war, denn die Juden waren Händler und es gab ein Netz von jüdischen Gemeinden und Synagogen ums ganze Mittelmeer und selbstverständlich natürlich auch in Rom. Und so waren Menschen in Rom zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Es hatte sich eine Gemeinde gegründet und die Gemeinde war verunsichert, weil sie die Rückmeldung gab an Paulus: Wir wissen zu wenig von diesem Evangelium, das du predigst. Er war ja noch nicht in Rom. Und baten ihn, lege uns dein Evangelium aus, sage uns, was ist denn das, was wichtig ist, was wir von diesem Jesus Christus, so wie du ihn predigst und verkündigst, was wir wissen sollten. Und Paulus setzt sich in diesem Winterhalbjahr hin und schreibt sein theologisches Traktat. Er schreibt den Römerbrief, seine wichtigste theologische Grundlegung, die wir überhaupt von ihm haben und kennen. Und wer einfach mal ein Einmaleins der Theologie des Paulus kennenlernen will, er lese den Römerbrief. Es ist anders als in anderen Briefen von Paulus kein so persönlicher Bezug zu finden, auch keine so persönliche Kritik wie zum Beispiel im Galaterbrief oder in anderen Briefen. Aber es wird deutlich, dass hier Paulus große Linien entwirft. Und wer einmal wirklich den gesamten Verlauf des Wirken Gottes in seiner Welt erleben will, von den ersten Begegnungen des Alten Testamentes bis zu Jesus Christus, der ist im Römerbrief wunderbar aufgehoben. Und das wesentliche Thema des Römerbriefes findet sich dann bereits im Kapitel 1. Das Auftaktthema, es ist im Kapitel 1, der Vers 16 und 17, wo Paulus schreibt: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zum Heil einem jedem, der daran glaubt, dem Juden zuerst und auch dem Griechen. Denn die Gerechtigkeit Gottes wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte aber wird leben. Ein Zitat aus dem Propheten Habakuk, Kapitel 2, Vers 4. Paulus schreibt. Und Paulus setzt sich im Römerbrief natürlich auch mit seiner eigenen Lebensgeschichte auseinander. Paulus ist selber Jude von Geburt. Er ist selber aus dem Stamme Benjamin. Er ist selber groß geworden in einer Tradition, in der er ganz aktiv mitgearbeitet und mitgestaltet hat. Aber auch dann irgendwann sein Damaskus-Erlebnis hatte. Sein Erlebnis, wo ihm Gott begegnet ist, um dann nach diesem Erlebnis kurz in Damaskus aufzutauchen, um dann 12 Jahre von der Bildfläche zu verschwinden. 12 Jahre, in denen sein Evangelium, das er verstanden hat von Jesus Christus, gereift ist. Und nicht viel danach, einige Jahre später, jetzt Winter in Korinth, das Wetter passt zum heutigen Tag. Als ich heute Morgen hierher gefahren bin, dachte ich, das ist vortrefflich ein Tag für einen Gottesdienst. Was will man sonst machen? Egal, was man macht, alles andere würde einen mehr deprimieren, als in einen Gottesdienst zu gehen. Man hat nicht das Gefühl, irgendetwas zu verpassen. Ich lese dann den Predigtext aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Paulus schreibt dort: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, So gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Kapitel 9 bis 11, die Kapitel vorher, macht Paulus noch einmal deutlich, welche Geschichte er selber sieht, wenn er den Weg ansieht, den Gott mit seinem Volk Israel gegangen ist. Paulus setzt sich auseinander mit der Frage, welche Bedeutung hat eigentlich das Judentum, wenn es um die Existenz Jesu Christi geht? Was ist das und welches Verhältnis gibt es da und wie sieht er das mit der Weiterführung? In Kapitel 11 hat Roland bereits ausgeführt, kommt dann dieser ganz wichtige Hinweis, dass es wie ein alter Baum ist, aber der Baum ist verdorrt. Aber die Wurzeln, die sind noch tragfähig, da ist noch Substanz da, aber der Baum selber vermag es nicht aus eigener Kraft. Und es wird ein neuer Reis, ein Reis Isais, gepflanzt, gesetzt. Paulus hat dabei dieses Bild aus dem Alten Testament vor sich, diese Prophezeiung, dass etwas Neues wachsen wird, etwas Neues entstehen wird. Aus dem Reis Isais wird hervorgehen etwas Neues. Ein solcher Setzling, ein solcher aufgepropfter Ast, das ist das Bild, das Paulus im Kopf hat, das Bild, das er in Kapitel 11 ausführt und deutlich macht. Und das, was Jesus Christus gepredigt und gelebt hat, das ist dieser neue Reis. Das ist dieser neue aufgepropfte Ast, der aus den Wurzeln ziert, die noch aktiv sind, aber wo der Baum selber mittlerweile tot ist. Oder einfach alt und grau und würdig geworden ist, aber in dem Sinne nicht mehr die Frucht bringt, die er mal früher gebracht hat. Für Paulus ist das selber eine schwierige Auseinandersetzung, denn Paulus ist von seinem ganzen Wesen, von seiner ganzen Geschichte durch und durch Jude. Er steckt auch in diesem Brief, auch in dieser Auseinandersetzung in einer echten Beziehungsgeschichte. Er ist groß geworden in dieser Religion, im Glauben seiner Väter. Er kennt die Texte, er kennt die Feste, er kennt die Rituale. Er kennt die Begrifflichkeiten und bei alledem, was er an Begriffen auch benutzt, schwingt für ihn seine eigene Lebensgeschichte und Erfahrung mit. Und gleichzeitig natürlich auch die Gedanken dieses Mannes, der das alles neu gedeutet hat vor wenigen Jahrzehnten. Und er ist davon fasziniert. Und er geht damit auch anders um als die Fischer, Petrus und seine Freunde und die Jünger, die Jesus gesammelt hat. Er, der er eindeutig ein Intellektueller ist, muss die Verknüpfung des Glaubens seiner Väter mit der neuen Auslegung durch Jesus von Nazareth mit seinem Kopf bewältigen. 12 Jahre verschwindet dieser Mann in der Versenkung. 12 Jahre in seiner Biografie, wo wir nichts, aber auch gar nichts wissen. So lange scheinbar hat Paulus gebraucht, um wirklich zu verstehen und sacken zu lassen und beschreiben zu können, was er von dieser Predigt Jesu aus Nazareth verstanden hat. Ein Denker. Ein Denker, der diese Welt verändern wird wie kaum jemand vor ihm, ist dieser Paulus. Ein Mann, der sich diese gewaltige Aufgabe vorgenommen hat, die Predigt Jesu Christi mit der Tradition des Judentums zu übersetzen in eine Sprache, in der es bislang keine Geschichte gab. Der wirklich als Missionar erstmal sehen muss, welche Geschichte habe ich zu erzählen, die sich übrigens dann noch transformiert hat durch die Predigt Jesu, um sie dann noch in einen völlig anderen Kulturkreis zu übertragen. Es ist eine ungeheure Leistung, die Paulus verbracht hat, vor der ich tiefsten Respekt habe. Paulus, der früher Saulus war. Paulus, der auch mit seinem Namen deutlich macht, es ist eine neue Existenz in ihm angebrochen. Paulus, der aber auch erlebt, dass er immer wieder gefragt wird, welches Verhältnis haben wir denn miteinander, die Juden und die Christen? Paulus, der auch bekennen muss, dass er fischen geht in den jüdischen Gemeinden. Er weiß ganz genau, dass er das Predigtrecht in der jüdischen Gemeinde nutzt, absichtlich, vorsätzlich nutzt, um Menschen abzuwerben für seine neue Religion. Und er weiß auch, dass das Ärger gibt. Denn die Freiheit von Juden, die zu Besuch sind in einer jüdischen Synagoge, das Wort auszulegen, ist uralt und heilig. Aber es auf diese Art und Weise zu nutzen, wie Paulus es macht, hat zu Recht wunderbar Ärger gegeben. Wie würden wir das finden, wenn wir Gästen die Möglichkeit geben, nicht nur Grußworte zu sagen, sondern Predigtexte auszulegen. Und wir auf einmal feststellen, dass jemand kommt, das fröhlich macht und damit etwas völlig anderes in Beziehung bringt, als wir es jemals tun würden. Und wenn deutlich wird, dass diese Auslegung, die jemand, der bei uns zu Gast ist, dass diese Auslegung dazu führt, dass Menschen aus der Gemeinde rausgehen werden und in einen Zwiespalt gebracht werden, ob ihre bisherige Lebensgeschichte passt und stimmt, wie würden wir das finden? Und wenn wir merken, der Mann will eine neue Kirche aufmachen, der will wirklich eine neue Kirche aufmachen und der nutzt unsere Freundlichkeit, unsere Bereitschaft, predige, lege den Bibeltext aus und spaltet damit unsere Gemeinde. Und unsere Tradition und unsere Geschichte. Und sagt uns auf einmal auch, alles, was ihr bislang geglaubt habt, ist falsch, weil ihr habt es nicht richtig verstanden. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Paulus heute in eine Baptistengemeinde kommen würde, das würde krachen im Gebälk. Aber volle Kante. Steinigen würden wir ihn vielleicht nicht. Aber wir würden schon dafür sorgen, dass irgendwann nach 4 bis 6 Wochen 2 kräftige Männer morgens rechtzeitig an der Tür stehen und diesen Mann des Grundstücks verweisen, weil klar ist, der wird unsere Gemeinde spalten. Das will er wirklich. Und es ist auch so. Paulus will das. Paulus ist zu einer so tiefen, festen Überzeugung gekommen, dass es nichts auf dieser Welt gibt, das ihn bremsen kann. Nichts. Aber es ist nicht einfach ein Windhauch, eine plötzliche Überlegung, und das könnte ich jetzt mal machen, sondern diese Überzeugung, das Evangelium Jesu Christi zu predigen als Jude, ist in ihm gereift und über 12 Jahre wirklich reif geworden. Und deswegen vermag er auch, das, was er verstanden hat, nicht nur im Judentum zu transportieren und fortzusetzen, sondern auch zu übersetzen in einen völlig neuen griechischsprachlichen Kontext, der dann auch mit dem Römischen kompatibel ist. Lateinisch. Ja, wie ist es mit dem Gottesdienst? Übrigens, die Begrifflichkeit Gottesdienst, die hier ja im Vers 1 steht, hat überhaupt nichts zu tun mit unserem Begriff Gottesdienst. Den gibt es im Neuen Testament nämlich gar nicht. Das, was wir unter Gottesdienst verstehen, ist eine Sache, die gewachsen ist über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, die im Neuen Testament so überhaupt nicht auftaucht. Es gibt diesen klassischen Begriff nicht. Es gibt die Möglichkeit, dass man zueinander kommt. Sie kamen zueinander und hörten die Didache ton Apostolon. Das heißt, sie hörten die Lehre der Apostel. Sie erlebten die Koinonia, die Gemeinschaft. Und sie erlebten das Brechen des Brotes und das Gebet. Das sind eigentlich diese 4 Bereiche, die das kennzeichnen, was wir heute als Gottesdienst bezeichnen würden. Aber es gab keinen Begriff Gottesdienst. Der Begriff Gottesdienst, wie er zu finden ist im Römerbrief und insgesamt an 8 anderen Stellen im Neuen Testament, steht hinter dem griechischen Wort Latreia. Und bei dem Wort Latreia hatte ein Jude etwas völlig anderes im Blick als wir. Wenn ein Jude, der griechisch konnte, das Wort Latreia hörte, wusste er, dass jemand eine dienende Übung macht, und zwar in zwingendem Gehorsam, wie ein Sklave seinem Herrn gegenüber zu dienen hat. Latreia, das war im griechischen Kontext Sklavendienst. Da hat mir mein Herr gesagt, mach bitte mal den Stall sauber. Und hinterher bitte guck mal, dass der Garten ein bisschen ordentlich aussieht. Und der Sklave hat dann Latreia gemacht. Seinen Dienst. Wo auch klar war, die Vorgaben für den Latreia kommen nicht von ihm. Die hat jemand anders gesetzt. Und es geht nicht darum, ob er das gut findet, sondern es geht nur darum, dass er Punkt für Punkt die Dinge auch genau so macht, als Diener, als Sklave, wie sein Herr es vorgegeben hat. Und die Juden hatten den Eindruck, dass dieser Begriff Latreia am besten passt, wenn man überlegt, wie man Griechen versucht deutlich zu machen, wie eigentlich eine jüdische Gottesdienstveranstaltung aussieht. Da geht es nämlich auch um Latreia. Es gab ein eigenes Priestergeschlecht, professionalisiert. Und diese Priester haben immer gleiche Gottesdienste veranstaltet. Jeder Jude wusste ganz genau, wenn er in einen Gottesdienst kam, in eine Synagogenveranstaltung, es gab einen immer gleichen Rahmen, sowohl in der Gemeinde in Jerusalem und den großen Festen, als auch in einem normalen Gottesdienst in einer jüdischen Synagoge. Ein immer gleicher Ablauf. Und dieser Ablauf, der war heilig. Da gab es nichts dran zu deuteln, da gab es nichts dran zu ändern, da wäre niemand auf die Idee gekommen. Weil die Gesetze des Alten Testamentes, die Gott selbst gegeben hat, maßgeblich waren für die Frage, wie ein Gottesdienst auszusehen hat. Und so war es völlig für ewig gesetzt, wie man das feiert, was wir heute Gottesdienst nennen. Und es war professionalisiert. Das Tolle daran ist, dass wenn man diese Tradition kennenlernte, in wenigen Jahren hatte man die verinnerlicht. Durch und durch verinnerlicht. Man kannte jedes Detail, man kannte jeden Text. Man stellte sich mal vor, dass die jüdischen Kinder ja bis zum 12. Lebensjahr die 5 Bücher Mose auswendig konnten. Mindestens. Meistens deutlich mehr. Bis hin zu den Königsbüchern. Aber die 5 Bücher Mose, das war Pflichtlektüre. Überlegt euch einmal, 5 Bücher Mose auswendig zu können. Am Stück. Dass euer Papa, eure Mama sagt, so, dann fangen wir an. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. So fängt es an. Die ersten Verse sind noch ganz einfach. Aber dann 5 komplette Bibelbücher auf Hebräisch in einer Sprache, die deutlich älter ist als die Sprache von Walter von der Vogelweide, der Minnesänger aus dem frühen Mittelalter, wo wir ein Deutsch vorfinden, das wirklich faszinierend ist. Das war für den Juden überhaupt kein Thema. Und es war auch kein Problem, weil es immer und immer wiederholt wurde. Und das ganz Faszinierende übrigens, was im Judentum einfach eine große Unterscheidung war zu anderen Kulturen und Religionen, wenn ein Jude von der Vergangenheit und seinen Vorvätern spricht, dann spricht er nie in der dritten Person. Er spricht nie von ihnen. Er spricht immer in der zweiten Person. Oder in der ersten. Eigentlich grundsätzlich wir und uns. Und wer das Geheimnis zu verstehen sucht, wie es sein kann, dass eine Religion über 2000, 3000 Jahre so unveränderlich daherkommt und so eine Kontinuität aufweist, Sprachforscher sind sich mittlerweile relativ einig. Das Geheimnis heißt, dass ich zu meinen Vorfahren und meiner Geschichte nicht in Distanz gehe. Die dritte Person ist immer Distanz, sondern dass ich in der ersten Person, dass ich Teil davon werde, wir Teil davon werden, oder ich in der zweiten Person rede, vom Du, das mir als Gegenüber in der Beziehung konkret wird. Und genau das machen die Juden seit über 2500, 3000 Jahren, dass sie grundsätzlich in dieser ersten und zweiten Person von ihrer Geschichte reden. Und dadurch die Geschichte ihre Geschichte wird. Überlegt einmal, wir würden das tun als Deutsche mit der Geschichte des Dritten Reiches. Unvorstellbar. Wir neigen dazu, uns von der Geschichte zu distanzieren. Das Judentum assoziiert sich und konjugiert sich mit der Geschichte und nimmt sie mit und damit in die Gegenwart. Und nun überlegt Paulus, wie kann ein Gottesdienst, wie kann eine Latreia aussehen, in dem Sinne, wie Jesus gepredigt hat. Und die Begriffe der Koinonia, des Brotbrechens, der Didache, der Lehre, des Gebetes, all das sind Sachen, die für Paulus selbstverständlich sind. Aber Paulus macht auch noch einmal deutlich, dass Latreia mehr ist, dass Latreia tiefer geht und dass diese Art von Gottesdienst, diese Art von Dienen ein ganz wesentlicher Gedanke christlicher Existenz ist. Ich denke manchmal, wie legen eigentlich landeskirchliche Pastoren diesen Text aus? Denn in den Landeskirchen ist ja das Amt in der Kirche auf eine Art und Weise professionalisiert, dass man ja sogar Prüfungen machen muss, um als Laie Texte lesen zu dürfen und auslegen zu dürfen. Das heißt, bestimmte Dinge sind nur den Profis vorbehalten. Und das, was Paulus in diesem Text deutlich macht, von Anfang bis Ende, ist, dass es diese Art von Professionalisierung und Übertragung von geistlichen Aufgaben auf bestimmte Leute eigentlich so gar nicht geben darf. Für jemanden, der bis nie eine andere Tradition kennengelernt hat, der nie erlebt hat, dass es anders gemacht werden könnte, ist das ein ungeheurer Schritt, ne? Einfach etwas zu denken und auch weiterzugeben, was ich nie kennengelernt habe, nie erlebt habe, nie gehört habe. Aber einfach zu sagen, das ist das, was ich aus dem Evangelium Jesu Christi als Konsequenz ziehe. Und bitte achtet einmal darauf, wo finden wir denn diese Art von gottesdienstlicher Gestaltung und Miteinander bei Jesus? Ich wüsste es nicht. Diese Art, wie er Gemeinde zeichnet, diese Art, wie er Gottesdienst zeichnet, ist ein Entwurf des Paulus in der Durchdringung der Predigt Jesu Christi und der Frage, welche Konsequenzen hat das für das Leben in der Gemeinde. Paulus fängt gut an. Ich ermutige euch. Parakalo steht da am Anfang. Wenn ich heute nach Griechenland komme und sagen möchte, Entschuldigung, können Sie mir bitte mal sagen, wo ich da hinkomme, dann sage ich Parakalo. Also wenn ich dieses Wort ermahne höre, Parakalo ist ein anderer Begriff. Parakalo heißt, hallo, kannst du mit mir in Kontakt gehen? Und in diesem Kontakt, den ich dann habe, möchte ich etwas sagen. Liebe Brüder, ich ermahne euch nun, ich ermutige euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Und von vornherein macht Paulus deutlich, es geht durch nichts anderes, als durch die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes. Er schickt es voraus. Ihr erinnert euch vielleicht an letzten Sonntag, da hatten wir ein ähnliches Thema. Wenn etwas nicht von Barmherzigkeit geprägt ist, dann ist es nicht richtig, dann ist es nicht gut. Wenn etwas nicht durch die Wahrnehmung, durch die Augen Gottes gesehen wird und seiner Barmherzigkeit Menschen gegenüber und uns gegenüber, dann ist jeder andere Blick, mit dem wir gucken, gefährlich, weil er uns in die Irre führen kann. Es ist dieser Blick, mit dem Jesus, der seine Ruhe haben will, weil Johannes der Täufer getötet wurde, der die Ruhe sucht und die Menschen sieht und Barmherzigkeit mit ihnen fühlt. Und das macht Paulus deutlich, an dieser und an anderen Stellen, nur so und nur mit dieser Voraussetzung ist alles, was danach kommt, zu sehen und zu verstehen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also, lieber Gott, mein Verstand kannst du haben. Naja, ein Teil davon. Den Intellekt. Aber mein Leib? Habt ihr mal darüber nachgedacht, was es bedeutet, eure Leiber hinzugeben? Im Griechischen findet sich das Wort Soma. Das ist wirklich der Körper, die Körperlichkeit. Und Paulus macht ganz deutlich, dass er auch eine Grenze verstanden hat, die andere Religionen kennen, wo nämlich die Frage der eigenen Körperlichkeit nie vorkommt und nie auftaucht. Und auch in den meisten Kirchen, die wir heute kennen, tauchen unsere Körper nicht auf, außer dass sie zwei Beine haben, die dazugehören, die dazu führen, dass wir hierher kommen können. Dann setzen wir uns hier hin, der Rest kann abschalten und nur noch dieser Teil hier oben ist gefragt. Aber wo bitte schon hat unser Körper irgendeine Bedeutung oder irgendeine Konsequenz in der Gemeinde oder im Gottesdienst? Und Paulus macht deutlich, von Anfang an auch an dieser Stelle, Leute, wir sind nicht willens und bereit, einen Teil unserer Existenz abzuspalten und sagen, das ist der geistliche Teil und der Rest interessiert nicht. Und Paulus grenzt sich damit auch ab gegen eine Kultur, die bereits in seiner Zeit sehr aktuell war. Nämlich eine Art von Frömmigkeit, wo Leute auch rein intellektualisiert haben und versucht haben, sich zu vergeistigen und gleichzeitig dann die Körperlichkeit so stark abgetrennt haben von der Vergeistlichung, dass die Menschen sich fröhlich dem Suff, den Weibern und wem auch immer hingeben konnten, weil das eine ja nichts mit dem anderen zu tun hatte. In der Kultur, in der Paulus predigt, gibt es diese Trennung zwischen der schönen Intellektualität, 1, 2, 3 Stunden, wo man sich auch mit Freunden sehr, sehr tiefsinnig über Gott und Welt und Glauben und Ethik unterhält, um hinterher gemeinsam genauso selbstverständlich mit der gesamten Mannschaft in den Puff zu gehen und sich dort zu besaufen und andere Dinge zu tun. Das war selbstverständlich in der Kultur, in der Paulus gepredigt hat. Und nur wenn wir das auch als Hintergrund einfach mal verstehen, dass das absolut normal war, gesellschaftlich etabliert war, werden wir verstehen, warum Paulus von vornherein sagt, Leute, nicht wenn es um Christus geht. Gebt eure Leiber hin, nicht nur euren Verstand. Gebt euer ganzes Leben hin, nicht nur einen Teil davon. Als ein Opfer. Das ist etwas, wo ganz viel klingelt, wenn ein Jude diesen Begriff hört. Denn Opfer gehören zum Ritus eines jüdischen Gottesdienstes, zu den großen Festen. Der Vorhof, aus dem Jesus die Menschen heraustreibt, die Händler, lebt davon, dass Menschen dort im Vorhof Opfertiere kaufen. Habe ich eine kleine bis mittelschwere Sünde, reicht eine Taube, vielleicht auch zwei Tauben. Wenn es schwerwiegender war oder die großen Feste kommen, dann müssen es auch Lämmer sein oder entsprechende Tiere. Und diese Tiere wurden dann den Priestern übergeben, mit dem Hinweis, wo das Problem liegen würde, wofür das jemand macht. Und dann wurden diese Tiere von den Priestern geschlachtet, das Blut und das Fett auf dem Altar ausgegossen und verbrannt, die Tauben gegessen. So haben alle was davon und alle waren glücklich. Und Paulus macht deutlich, nee, dann gebt eure Leiber hin als Opfer. Nicht mehr irgendwelche Tiere oder irgendwelches Geld, sondern ihr selbst sollt das Opfer sein, das Gott gegeben wird. Das hat nie einer gedacht. Auf diese Idee wäre vorher nie jemand gekommen. Das war eine völlig neue Denke. Da ist eine Tradition, die über 1000 Jahre, 1200 Jahre funktioniert hat, die Paulus komplett umwirft und neu ordnet. Und dieses Opfer, nämlich unserer Existenz, unserer ganzen Persönlichkeit, unseres Lebens, das sei lebendig, heilig und in dieser Art Gott wohlgefällig. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gut. Dann könnte man fragen, okay, Paulus, das haben wir bis dahin verstanden, aber wie geht es weiter? Was Paulus damit deutlich macht, es gibt einen Bruch mit dem Alten Testament. Paulus macht deutlich, dass er die Propheten, wie zum Beispiel Hosea in Kapitel 6, Vers 6, der als Prophet sagt, Gott, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Dass Paulus deutlich macht, hier geschieht etwas Neues. Und hier geht es nicht darum, eine alte Tradition oder eine alte Liturgie weiterzuführen, sondern hier geht es darum, etwas ganz Neues zu entdecken, etwas ganz Neues zu leben. Um dann auch noch einmal wahrzunehmen, dass Paulus gleich in Vers 2 sagt, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Was heißt denn das? Das eine habe ich gerade eben gesagt, dass es eben eine wunderbare Trennung gab zwischen geistlichem Gedankengut und menschlichen Frohsinn, der gerne gefeiert wurde, ganz parallel nebeneinander, dass Paulus wirklich deutlich macht, wenn ihr bei Jesus Christus angekommen seid, dann seid ihr nicht mehr mit den gleichen Maßstäben in dieser Welt, die ihr vorher hattet. Dann sind die Dinge, die vielleicht überall anders völlig normal sind, nicht mehr normal. Nicht mehr die Norm, an der ihr euch orientiert. Ich habe das vor langer Zeit erlebt, dass eine junge Frau in einer Partnerschaft lebte, unglücklich war, aber also aus der Gemeinde kam, aus dem frommen Kontext. Und dann eine andere Partnerschaft parallel einging, die eigentlich eher sexuell orientiert war. Und als Freunde sie darauf aufmerksam machten, dass das irgendwie nicht gut sei und nicht nett sei, hatte sie wirklich ganz banal geantwortet, aber das ist doch normal. Das machen doch alle. Und es passte tatsächlich, weil ein großer Teil ihres Freundeskreises von Menschen geprägt war, die in aller Freude einfach immer mal wieder auch die Bereitschaft hatten, in einer festen Paarbeziehung auszubrechen, sich sexuell auch anders zu orientieren, um dann wieder in ihre feste Paarbeziehung zurückzugehen. Und für ihren Kontext war das tatsächlich normal. Man könnte auch sagen, in Berlin, Moabit, ist es normal, wenn 12-, 13-, 14-jährige Kinder auf der Straße abgezogen werden und ihre Handys oder irgendwelche anderen interessanten Utensilien verlieren, weil andere Kinder sie bedrohen und ihnen das wegnehmen. Und dann wird man von diesen Jugendlichen, die das tun, auch sagen, aber das ist doch normal. Schickt man die dann nach Rheiderland, dann wird man feststellen, nee, bei uns ist das nicht normal im Rheiderland. Da würden aber solche ganz komisch angeguckt werden. Ich vermute, ihr habt da etwas andere Traditionen. Da ist die Welt vermutlich noch ein bisschen heiler als hier in Berlin-Moabit. Und da macht Paulus einfach deutlich, wir alle leben in einem Kontext, der hat uns geprägt, der hat uns ausgemacht. Und die Herausforderung besteht darin, diese für uns so selbstverständliche Normalität in Frage zu stellen. Egal, wo wir herkommen, egal, wo wir leben, egal, was wir machen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Da taucht übrigens ein schönes Wort auf. Das Wort Metamorphose. Und ich finde es immer wieder beglückend, wenn ich dann Griechisch lesen kann und darf und es auch verstehe, jedenfalls weitgehend, weil nochmal deutlich wird, was im deutschen Text überhaupt nicht deutlich wird. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Wie übersetzt man Metamorphose? Und spätestens, wenn ich dann wieder an die Grundschule zurückdenke und dieses wunderschöne Bild, wo wir die Raupen gefüttert haben in dem Glaskäfig und die haben sich irgendwann verpuppt und ein paar Wochen später kam ein Schmetterling heraus. Das ist ein Bild, das habe ich als Kind fürs Leben verstanden. Das ist Metamorphose. Da kommt etwas völlig anderes bei raus, als das, was ich am Anfang gesehen habe. Und der Käfer wird nicht einfach immer nur größer und wird ein größerer und größerer und größerer Käfer. Nein, da ist eine komplette, völlige Verwandlung und Umwandlung, die in dieser kleinen Puppe geschieht. Und was dabei herauskommt, ist etwas völlig anderes. Und genau das klingt und schwingt bei diesem Text bei Paulus mit. Es interessiert nicht, was normal ist in eurer Umwelt, sondern vielmehr, ob es euch gelingt, eine Metamorphose zu erleben, eurer Sinne. Was sind denn unsere Sinne? Nous steht da im Griechischen. Und meint damit die umfassende Zusammenstellung aller Dinge, die wir zur Wahrnehmung nutzen können. Erneuert euren Sinn heißt nicht, sinnlich zu denken oder bestimmte Sinnesaspekte zu sehen, sondern heißt tatsächlich mit allem unserem Hören, Sehen, Fühlen, Schmecken, Riechen, mit allen unseren fünf Sinnen und aller Fähigkeit, Dinge in uns aufzunehmen und wahrzunehmen, soll eine komplette Umgestaltung vor sich gehen. Etwas völlig Neues werden. Etwas Sinnvolles. Etwas Sinnhaftes. Und spätestens da wird deutlich, wenn man nochmal genauer hinguckt, dass es eben hier tatsächlich um unser Wesen geht, das verändert wird. Diese beiden Begrifflichkeiten Sinn und Wesen liegen in dem Sprachempfinden eines Griechen ganz dichte beieinander. Denn das, was mein Wesen ausmacht, ist geprägt durch meine Sinneserfahrungen und Sinneswahrnehmungen. Und dann gibt es übrigens auch den schönen Hinweis, also bei aller Liebe, aber da kann ich mich nicht verändern in diesem Bereich. Das gehört wirklich zu meinem Wesen. Ne? Kennen wir doch. Oder auch den Satz, das ist aber wirklich was Wesentliches. Und wenn wir von wesentlichen Dingen reden, dann reden wir auch gerne von unverrückbaren und unveränderbaren Dingen. Und genau diesen Klang hat auch dieser Begriff Nous mit diesem Gedanken des Sinnes, der Sinneswahrnehmung und des Wesens, das zu uns gehört. Und wo Paulus deutlich macht, Leute, wenn ihr über Christus nachdenkt, dann verändert sich alles. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Alles. Und wer des Griechischen mächtig ist, hört es allein an den Begrifflichkeiten, die Paulus aufruft. In seinem großen Brief. Denn ich sage euch, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Meine Güte, wenn ihr wüsstet, wenn wir wüssten, was das für ein revolutionärer Satz zu der Zeit damals war. Das nennt man nämlich Individualität ernst nehmen, entdecken und leben. Zu einer Zeit, in der es klar war, dass Uniformität die selbstverständlichste Norm der damaligen Zeit war. Und Uniformität auch etwas ist, das wir in christlichen Kreisen kennen. Dann kommt jemand neu dazu und fragt erstmal, wie muss ich mich verhalten? Wie muss ich unter euch sein? Wie macht ihr das eigentlich? Ich möchte mich anpassen. Und Paulus bereits deutlich macht, wer diese Metamorphose erlebt hat, der wird auch erleben, dass das, was wesentlich zu unserem Leben gehört vor Gott, wesentlich bleiben darf und Gestalt finden soll. Dass wir das werden sollen, was in uns angelegt ist. Dass Gottesdienst, wir sind immer noch beim Begriff Gottesdienst, dass Gottesdienst bedeutet nicht immer die gleiche Veranstaltung und wir ziehen Jahr für Jahr das gleiche Ding durch. Sondern Gottesdienst bedeutet, ich komme bei mir an. Ich werde ich. Und es ist Gott gewollt und von Jesus gepredigt und von Paulus wahrgenommen. Dass wirklich jeder sehen soll, dass er das aus sich macht, was in ihm ist und nicht das, was in jemand anderem ist. Und dass Paulus deutlich macht, es geht nicht darum, jemanden zu kopieren. Es geht nicht darum, nach den immer hohen Dingen vielleicht zu gucken und zu sehen, sondern wirklich werde, was du bist. Werde, was in dir angelegt ist. Das ist ein Teil des Gottesdienstes. Und dann kommt dieses von ihm erfundene, wunderbare Bild des Leibes und der verschiedenen Glieder, dass er deutlich macht, dass genau diese Unterschiedlichkeit zur Gemeinde dazugehört. Und dass das einende Element ist, dass alle diese verschiedenen Glieder in aller ihrer Unterschiedlichkeit zusammen einen Organismus abbilden. Das hat so vor ihm noch keiner gedacht. Auf die Idee ist auch vor ihm keiner gekommen. Da war der Wunsch immer nach Uniformität. Die Frage, wie weit kann ich gehen? Was ist erlaubt? Wo ist die Grenze? Was ist die Norm? Was ist hier normal? Was geht nicht? Und Paulus macht deutlich, nie, wer etwas von Jesus verstanden hat, hat eine völlig neue Wahrnehmung und Einladung. Werde, was du bist. Und dann wirklich werde, was du bist. Und nicht, was derjenige neben dir ist. Oder den, der vielleicht dein Idol oder dein Vorbild ist. Und dann lebe das, was zu dir gehört. Und lebe es im Gottesdienst. Lebe es als eine Haltung, wo du dich wahrnimmst, als ein Teil des Organismus, der alle Teile braucht. Der einzige Teil unseres Organismus, unseres Körpers, der ja anscheinend wirklich nichts taugt, ist unser Blinddarm. Alles andere in unserem Körper ist zwar eventuell nicht lebensnotwendig, aber sinnvoll. Und der Blinddarm war sinnvoll zu einer Zeit, als wir vielleicht noch sehr viel mehr Gemüse gegessen haben, mit einem hohen Anteil an unzersetzbaren Pflanzenstoffen. Die wurden ja an den Blinddärmen zersetzt. Und ein Truthahn hat derer, glaube ich, mindestens drei oder fünf, ich weiß es nicht ganz genau, wo praktisch diese Zelluloseprodukte zersetzt werden und dann aus dem Blinddarm wieder rauswandern. Brauchen wir nur wirklich nicht mehr. Aber den Rest, den brauchen wir. In aller Unterschiedlichkeit hat jeder Teil seinen Platz und seine Bedeutung. Und dann bin ich an der Stelle, muss ich sagen, leidenschaftlich Freikirchler. Weil ich sagen kann, ja, Paulus, ich glaube, von diesem Bild haben wir was verstanden. Wir leben von dem ehrenamtlichen Engagement unserer Mitglieder und Freunde. Wir leben es in der Gemeinde, dass ganz viele verschiedene ihre Gaben einbringen. Und das nennt Paulus Gottesdienst. Lasst uns in den Gottesdienst gehen. Heißt für Paulus, lebe das, was Gott in dir einmalig angelegt hat. Entdecke es, gestalte es, transformiere es von Gott her und dann lebe es in der Gemeinde. Und wenn das deine Sache ist, die du entdeckt hast, die zu dir gehört, dann tu es. Und wenn du etwas anderes erlebt hast und etwas anderes zu dir gehört, dann tu es. Und wenn du das für dich in deinem Leben wahrgenommen hast als Gabe, dann tu es. Aber dann tue jeder sein Ding, seine Aufgabe, seine Chance, seine Begabung und lebe sie vor Gott. Und wenn alle ihre Dinge dann auch tun und leben und gestalten vor Gott, wird ein Leib entstehen, ein Organismus und eine Gemeinde. Ich habe Respekt vor dem, was Paulus hier predigt. Und die Freiheit, einen Bruch mit seiner eigenen Ursprungsreligion so zu vollziehen, ist gewaltig. Die Predigt Jesu in sich so reifen zu lassen, dass diese Bilder in dieser Macht und in dieser Wucht in ihm entstehen und er sie der Gemeinde in Rom vorstellt, finde ich beeindruckend. Und die Leute in Rom, die werden mit offenen Mündern diese Predigt des Paulus gehört und gelesen haben, weil ihnen bewusst war, wie absolut revolutionär dieses Gedankengut war, dass Paulus ihn geschrieben hat. Was ich uns wünsche, ist, dass uns diese Worte Jesu so erreichen können, in der Tiefe, in der Paulus sie geschrieben hat. Und dass unsere Gemeindearbeit, dass unsere verständliche Form von Gottesdienstwahrnehmung geprägt wird, genau durch diese Elemente. Und dass wir verstehen, dass das das Größte ist, was wir Menschen zeigen können, dass nämlich wir in der Gemeinde transformiert sind, verändert sind und bei uns ankommen und durch die Begegnung mit Gott ein tiefes inneres Verständnis von unserem Leben und unserer Existenz gewonnen haben, die nach außen ausstrahlt. Das wünsche ich uns sehr, dass uns das hier gelingt, dass wir dafür nicht nur externe Selbsterfahrungsseminare machen müssen oder Therapieformen bemühen müssen, sondern dass wir verstehen, das ist zutiefst im Evangelium angelegt und will gelebt werden in der Gemeinde. Lasst uns gemeinsam singen das Lied in Gottes Namen.
Gemeindenachrichten und beginnen mit den Geburtstagen. Christiane Neumann hat heute Geburtstag. Sie sitzt dort in der Ecke. Ihr seht sie, glaube ich, alle. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle aus, Christiane. Mirjam Ekelmann hat morgen Geburtstag. Ein ganz dichter Schritt nur noch. Und Valerie Seeberg übermorgen. Valerie ist auch unter uns. Oder draußen? Jetzt gerade draußen. Sebastian Lehnen am 14.8. und Timo Jahn am 16.8. Eine sehr hohe Geburtstagsdichte in der kommenden Woche. Letzte Woche hat übrigens Wolfgang Stricker Geburtstag gehabt. Von Montag bis Freitag, von 9 bis 9.15 Uhr, die außerordentlich lange Gebetszeit in den Räumen von Martha und Maria. Eine Viertelstunde, die jeder, der vor seiner Arbeitszeit dafür hat und räumlich hier in der Gegend wohnt, sich leisten kann. Also auch morgen findet vormittags, das heißt um 11 Uhr in Altgartow, die Beerdigung von Gerd Dieter Mielke statt. Das ist Juttas Vater, Volkers Schwiegervater. Und dieser Trauergottesdienst soll möglichst auch mit Beteiligung der Gemeinde stattfinden, weil Gerd Dieter oft in dieser Gemeinde gewesen ist. Er kommt aus Hamburg, wird aber hier in Berlin beerdigt, ist hier vor 2 Wochen gestorben. Und morgens also der Abschied von ihm. Um 15 Uhr trifft sich die Seniorengruppe Ü55 der Diakoniegemeinschaft hier in diesen Räumen. Ü55, das heißt wohl über 55. Das deutet an, welcher Kreis sich da treffen darf. Um 19.30 Uhr findet der TC-Gebetsabend statt. Wenn, diese Einschränkung möchte ich gerne machen, sich genügend Teilnehmer finden, die morgen Abend auch kommen werden. Wir können das ja nach dem Gottesdienst gleich mal rauskriegen, wer kommen kann, kommen möchte. Eingeladen ist jeder, der Lust daran hat, zu singen und am Abend eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde der Ruhe zu verbringen. Gerade schon umgefragt, großartig, ja. Das heißt also, dass jeder, der hier sitzt, kommen kann und noch Leute einladen kann dazu. Am Mittwoch gibt es keinen Bibelgesprächskreis, es gibt immer noch die Sommerpause. Am nächsten Sonntag um 11.30 Uhr wird es zum Gottesdienst wieder eine Predigt von Volker Tepp geben. Habe ich 11.30 Uhr gesagt? Die Predigt? Ja. Der Gottesdienst um 11 Uhr, aber die Predigt um 11.30 Uhr. Das soll natürlich nicht heißen, dass die Zeit davor dann zum Weg hierhin genutzt werden sollte. Sollte man schon da sein. Heute hat Carsten Henkel uns begleitet und ein Präludium gespielt. Er wird sicherlich auch ein Postludium für uns haben. Volker Tepp hat gepredigt und mein Name ist Roland Renz. Ja, Wolfgang.
Haben, danach im Gottesdienst noch mal ein paar Sätze dazu sagen, damit das nicht abgespalten ist und es so aussieht, als ob wir im stillen Kämmerlein Gemeindeleitung machen würden. Daher würde ich gerne noch 6 Punkte ganz kurz eingehen. Ich glaube, wir haben 4 Stunden zusammengesessen, ich werde ein bisschen zu lang alles erzählen. Vielleicht so die 3 wesentlichen Punkte, wir haben auch organisatorische Sachen geklärt. Einmal, weil ihr das schon mitgekriegt habt, ist unser Hof wieder wasserfest. Also es gab ja viele Regenstürme und Regengewitter, wo letztes Jahr unser ganze Gemeinderaum überschwemmt worden ist. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Im letzten Jahr musste mal einer oben aus dem Vorderhaus runterkommen und den Gulli aufmachen, damit das Wasser direkt da reinfließt. Das haben wir jetzt anders gelöst, sodass da ein Überlauf ist, dass also nicht mehr die Gefahr besteht, bei großen Platzregen an viele Gemeinderäume ablaufen. Sowohl hier vorne als auch da hinten. Das Zweite, was wir organisatorisch dabei sind, noch zu planen und zu besprechen, ist Jazz im Hinterhof. Wird im September wieder stattfinden, was von Carola und Volker organisiert wird, mit Flyern und so weiter. Das ist mal als Vorwarnung. Ich hatte noch was Drittes. Drittes ist, die Stille Ecke wird von Anstieg gerade zusammen geschustert. Wir hatten ja schon ganz lange vor. Da, wo heute der Komposthau ist, beziehungsweise vor dem Komposthau, und wo der Springbrunnen ist, eine Stille Ecke zu haben, dass man auch die Gemeinde mit in Ruhe mit jemandem hinsetzen kann und in Ruhe reden kann. Das wird jetzt auch in den nächsten paar Wochen fertig werden, sodass es nicht gut ist. Dann haben wir noch ein paar auf inhaltliche und geistliche Sachen gesprochen, das sind schon meine Organisationskommission dazu machen. Ein paar Impulse kriegt ihr gleich schon mit. Die Dorothea hat die Leitsätze sowohl hier vorne an diesen Bildern aufgehängt, als auch auf der Grundfarbe, das heißt, dass sie gewundert, wie ein Picklock hingeblieben ist. Die Leitsätze sind vor 3 Jahren auf einer Gemeindeleitungs- oder Gemeindefreizeit entwickelt worden und bilden eigentlich den Kern oder ein Grundverständnis, das wir vor 3 Jahren gehabt haben, wo wir gesagt haben, das sind wir als Gemeinde und das ist das, was wir mit Gemeinde verbinden, das ist auch das, was wir als Selbstverständlichkeit haben. Und wir wollten diesen Dialog und den Austausch da nochmal mit anbieten, diesen Impuls. Das heißt, wenn ihr jedes Mal durch die Indie abgeht oder durch die Tour einpackt, könnt ihr ja mal gucken, ob ihr mal einen anderen Leitsatz erfüllt und ein bisschen länger. Und Dorothea wird so sukzessive eine ähnlich schöne Form wieder hinten, das auch in den Gemeinderäumen verteilen. Also eine herzliche Einladung, sich dafür zu melden und anderen darüber zu reden, weil das dann wirklich ein Aufwand für uns am Ende ist. Genau, dann Volker bereitet sich auf das Thema mit der Stimme auf Überflow, was unter dem Namen Vergebung stehen wird. Hat die letzten paar Mal schon fast gut geklappt, dass wir versuchen, nachher für den Gottesdiensten den Gemeinderaum, den sportlichen Sturm Rode, als Ort der Schule mit ihr anzubieten, dass man den Gottesdienst immer nachgehen lassen kann. Es hat eigentlich ganz gut funktioniert, außer die Tür da hinten, weil da mehrere Leute aus der Küche, die sich erstmal unterhalten haben, dann da reingeklappt sind und praktisch in den Raum der Stimme gewesen sind, sodass wir jetzt nur 2, 3 schildern, dass auch in der Küche mal als Erinnerung etwas passieren soll, dass man nicht vergisst, dass der Name Gottesdienst hier noch ein paar Leute sitzen und in Ruhe über das, was in der Predigt und an Gedanken und Ideen zu nachdenken. Also einfach mit dem Wunsch, dass wir dann mit dem Team mit dem wieder durch die Küche rausgehen, die Tür nicht so gut zu holen, sondern das zu leiden, das zu machen, weil sonst die ja von der letzten Reihe sitzen immer. Das ist doch
ja, zum Segenslied bitte ich euch aufzustehen. Das ist übrigens eins von den Liedern, die wir morgen Abend beim TC-Abend singen werden. Wem das gefällt, mit mehreren Stimmen, der ist herzlich willkommen. Gott, unser Vater, die meisten von uns haben die Erfahrung in ihrem Leben machen können, wenn sie Hände von Vätern und Müttern über sich erlebten, wie uns unsere Eltern geschützt haben und wir uns bei ihnen geborgen gefühlt haben. Danke, dass du uns einlädst, diese Erfahrung des Geborgenseins bei dir zu erleben. Danke, dass du uns einlädst, nach innen zu gehen und dich zu entdecken, als den, der jede Sekunde unseres Lebens uns begleitet. Und ich bitte dich darum, Herr, dass wir etwas erleben von deiner Liebe, mit der du uns siehst, deiner Fürsorge und deinem Wunsch, dass unser Leben gelingen möge, wenn wir auf dich achten und deine Wege gehen, die gute Wege für unser Leben sein sollen, sein können. So behüte uns, bewahre uns, begegne uns. Und der Friede Gottes, der eben weit mehr ist als unsere menschliche Vernunft, dieser Friede Gottes bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz, hören ein Musikstück, aber vorher noch die offene Frage, ist heute Raum der Stille oder ist aufgrund des schlechten Wetters der Gottesdienstraum heute freigegeben? Raum der Stille? Genau. Ja, wenn es unklar ist, dann sind wir ein bisschen klein in den Räumen, deswegen frage ich es lieber. Also die an der Stelle hinterher noch in Ruhe es nachklingen lassen möchten, sind gebeten, einfach drin zu bleiben und zu erleben, wie es dann rauströpfelt. Und draußen dann schönes Wetter ist. Wir hören ein Musikstück. Musik.